Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Die katholische Kirche verfügt als einzige Religionsgemeinschaft über einen eigenen Staat. Oberhaupt dieses Staates Vatikanstadt ist der Papst. Das bedeutet, der Pontifex ist nicht nur geistliches Oberhaupt von etwa 1,3 Milliarden Gläubigen, er ist auch Akteur auf der politischen Bühne. Bei keinem Papst der jüngeren Geschichte wird das so deutlich wie bei dem heiligen Johannes Paul II. Ohne Sie, heiliger Vater, wäre die Berliner Mauer nie gefallen, sagte kein Geringerer als Michael Gorbatschow zu ihm. Aber auch zu anderen Zeiten und auch heute noch hat die päpstliche Diplomatie Gewicht. Unterhält der Heilige Stuhl doch diplomatische Beziehungen zu fast allen Ländern der Erde. Wie sich dieses System der päpstlichen Diplomatie entwickelt und welchen Einfluss es auf das Weltgeschehen hat, beschreibt uns heute der auf Kirchengeschichte spezialisierte Historiker Dr. Michael Feldkamp.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die römisch-katholische Kirche ist, und das wissen Sie alle, die einzige Religionsgemeinschaft der Welt, die zugleich als Staat mit einer souveränen Regierung ausgestattet ist. Ihr Oberhaupt, der Papst, genießt völkerrechtliche Hoheit. In Wahrnehmung dieser Aufgabe entsendet der Papst Gesandte, und umgekehrt gehen täglich Gesandte aus aller Welt im Vatikan ein und aus. Unter Diplomatie verstehen wir Organisationsformen sowie Maßnahmen oder Aktionen, die der Pflege überstaatlicher oder zwischenstaatlicher Beziehungen dienen. Mir geht es heute nicht darum, die Macht und Ohnmacht sowie Leistungen oder Versagen des Papstes aufzuzeigen. Das wird Aufgabe der Papstgeschichte und der Kirchengeschichte überhaupt bleiben. Unser Gang durch die Geschichte der päpstlichen Diplomatie wird sich darauf beschränken, historische Entwicklungen aufzuzeigen, die zur Veränderung des päpstlichen Gesandtschaftswesens und zu einem diplomatischen Umdenken geführt haben. Bekanntlich stehen augenfällige Ergebnisse diplomatischer Bemühungen nicht selten am Ende von langwierigen Geheimverhandlungen und erschließen sich, wenn überhaupt, manchmal erst Jahrzehnte später dem Historiker aufgrund von Aktenstudium. Das Christentum erhielt in der Spätantike, also zur Zeit Kaiser Konstantins des Großen, die Anerkennung als Staatskirche. Damit verlor es seinen äußeren Gegner. Im Schatten des Kaisers konnte der Bischof von Rom seine Vormachtstellung gegenüber den Patriarchen in Afrika oder im Nahen Osten ausbauen. Wir sprechen hier von der päpstlichen Primazialgewalt. Die neu gewonnene Freiheit der Christen ließ nun aber auch innerkirchliche Gegensätze stärker hervortreten. Auf Synoden und Konzilien wurden diese Streitigkeiten offensichtlich. Und wenn der Bischof von Rom selbst nicht anreisen konnte, entsandte er, wie belegt werden kann, spätestens seit dem Konzil von Nicäa im Jahre 325 seinen Vertreter. Erst dadurch, dass der Papst seine Stellvertreter zu diesem Konzil schickte, erhielten die Konzilsdekrete die notwendige Legitimation. Rom war die Grabstätte Petri. Seine Nachfolger standen in der apostolischen Sukzession. Die römischen Bischöfe fühlten sich berufen, über die Reinheit der Lehre zu wachen und auf die Einhaltung der Tradition der Väter in der gesamten Kirche zu achten. Seit dem 4. Jahrhundert also konnten die Bischöfe Roms das Vertretungsrecht durch einen Gesandten gültig machen. Später entsandten die Päpste die sogenannten apostolischen Apokrisare als ständige Vertreter an den oströmischen Kaiserhof. An der Schwelle von der Antike zum Mittelalter entsandten sie die sogenannten Missionslegaten, zu deren berühmtester Winfried oder auch Bonifatius genannt zählte, der später sogenannte Apostel Deutschlands. Im gesamten Mittelalter waren die päpstlichen Gesandten unentbehrlich im Dienste von Kirchenreformen, wie zum Beispiel auch von Papst Gregor VII. Im sogenannten Investiturstreit. Die bedeutendsten Legaten des Mittelalters aber waren wohl die Kreuzzugslegaten. Mit ihrer Berufung unterstrich einerseits Papst Urban II. Den päpstlichen Auftrag des ganzen Kreuzzugsunternehmens. Nichtsdestotrotz entglitt die Kreuzzugsbewegung von Anfang an dem Einfluss der päpstlichen Kurie, weswegen für Fehlentwicklungen der Heilige Stuhl am allerwenigsten verantwortlich gemacht werden kann. Im 13. Jahrhundert stärkten weitgehende innerkirchliche Befugnisse die Position der päpstlichen Legaten. Von den Bischöfen wurden sie zwar als lästig empfunden, fanden aber aufgrund des Selbstverständnisses der Kirche damals noch keinen ernsthaften Widerstand. Anfang des 16. Jahrhunderts, unabhängig von der Reformation in Deutschland, wurde das päpstliche Nunziaturwesen begründet. Es ist das Verdienst des Medici-Papstes Leo X. in Anlehnung an das ihm bekannte Gesandtschaftswesen der Florentiner, die Einführung des Instituts des ständigen päpstlichen Nuntius betrieben zu haben. Es ist schon bemerkenswert, dass ausgerechnet Papst Leo X. sich um den Ausbau der Nunziaturen so verdient gemacht hat. Sein unverantwortlicher Leichtsinn und seine verschwenderische Vergnügungssucht zerstörten Sitte und Moral an der päpstlichen Kurie und haben ihr vielleicht mehr geschadet als die Zügellosigkeit seines Vorgängers Papst Alexander VI. Nicht zuletzt Papst Leos Verhalten veranlasste immerhin Martin Luther, seine 95 Thesen im Jahre 1517 zu veröffentlichen. Nach dem Trienter Reformkonzil wurden die kleineren Nunziaturen errichtet, die auch deswegen Reformnunziaturen genannt wurden, weil sie, wie zum Beispiel die Kölner Nunziatur, nur bei Kurfürsten und Bischöfen akkreditiert waren und auch nur überwiegend innerkirchliche Belange verfolgten. In der Entwicklung der Diplomatiegeschichte spielte der Westfälische Friede von 1648 eine herausragende Rolle. Schon während des Dreißigjährigen Krieges wurde augenscheinlich, dass dieser nicht mehr nur als konfessioneller Krieg verstanden werden durfte. Denn hier standen sich ja auch katholische Großmächte feindlich gegenüber. Das stellte das Papsttum vor kaum lösbare Probleme. Papst Urban VIII. Verstand sich selbst als Padre Comune, als gemeinsamer Vater aller Katholiken. Am Ende der Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück hatten aber nicht nur die katholischen Mächte untereinander Frieden geschlossen, sondern diese wiederum auch mit den Protestanten. Das war auch für den neuen Papst, Innozenz X., unverständlich, weswegen er gegen die religiösen Bestimmungen des Friedensvertrages von Osnabrück und Münster aus dem Jahre 1658 protestierte. Mit diesem Protest aber verabschiedeten sich die Päpste aus dem machtpolitischen System Europas. Das Papsttum stellte noch bis zu Urban VIII. Im Kräftefeld des katholischen Europas ein zentrales Gewicht dar. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges war dem Heiligen Stuhl nicht viel mehr als seine reiche Tradition geblieben. Zu den am päpstlichen Hof aufrecht gehaltenen Utopien gehörte bis ins 18. Jahrhundert hinein die Vorstellung, dass die katholischen Mächte Europas zusammenhalten müssten. Im 19. Jahrhundert dann, nach der Säkularisation, erfand sich das Papsttum neu, dessen Kirchenstaat weitgehend in der napoleonischen Ära erobert, aber schon auf dem Wiener Kongress 1815 ausdrücklich wiederhergestellt worden war. Es war Kardinal Ercole Consalvi, der in der Auseinandersetzung mit Napoleon die Souveränität des Papstes gefordert und für den Papst einen göttlichen Friedensauftrag abgeleitet hatte. Damit hatte Consalvi wesentlich zur Entwicklung jenes universalen, überparteilichen, päpstlichen Amtsideals beigetragen, wie es mit entschiedener Konsequenz und ohne Rücksicht auf das eigene Ansehen fortan ausgeübt wurde. Durch Consalvis Entdeckung des päpstlichen Friedensamtes und aufgrund seiner starken Präsenz auf dem Wiener Kongress wurde ihm als Gesandter die Stellung des Doyens im diplomatischen Korps zugewiesen. Eine Stellung übrigens, die die päpstlichen Nunzien noch heute und nicht nur in Deutschland innehaben. Seit 1871 hatte der erste deutsche Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck durch antikatholische Gesetzgebung die Kultus- und Jurisdiktionsausübung der katholischen Kirche in Deutschland erheblich beschränkt. Es mag seiner speziellen Vorstellung eines modernen Staates nicht entsprochen haben, dass eine ganze Bevölkerungsgruppe wie eben die Katholiken einem ausländischen Souverän wie dem Papst in Rom unterstünden. Die spätere Beilegung des sogenannten Kulturkampfes in Deutschland galt lange als eine der großen Leistungen der klassischen Diplomatie des Abendlandes. Es war das Verdienst Papst Leos XIII., dass keiner der Verhandlungspartner sein Gesicht verlor und sich in der Rolle des Siegers fühlen konnte. Bismarck brauchte keinen Gang nach Canossa anzutreten. Im Ersten Weltkrieg kämpfte Papst Benedikt XV. Unentwegt mittels seiner Nunzien für einen gerechten Frieden. Immer in Sorge, in den Verdacht zu geraten, die eine oder andere kriegführende Partei zu begünstigen. Das Vertrauen aller Mächte erlangte er nur durch die von den Nunzien mit Erfolg erwirkten humanitären Aktivitäten im Kriegsalltag, für die Zivilbevölkerung und auch für die Kriegsgefangenen. Die politischen Veränderungen seit dem Ersten Weltkrieg bescherten Europa ein Jahrhundert der Diktaturen, nämlich in Russland, in Spanien, Italien und Deutschland. An der Pariser Friedenskonferenz zur Beendigung des Ersten Weltkriegs nahm der Heilige Stuhl nicht teil. So war er auch an der Neugestaltung der politischen Landschaft in Europa nicht beteiligt. Politisch gesehen setzte das den Heiligen Stuhl sicherlich weitgehend ins Abseits. Doch es entsprach der Haltung der Neutralität und Überparteilichkeit, die die Päpste längst verinnerlicht hatten. Der in Polen wegen seiner konsequenten Unparteilichkeit wenig beliebte Nuntius Arcelerati wurde 1922 sogar Benedikts Nachfolger als Papst Pius XI. Mit großem Engagement knüpfte der Heilige Stuhl nun diplomatische Beziehungen mit vielen Nationen und stieg mit vielen Nationen und Ländern auch in Konkordatsverhandlungen ein. Pius XI. Bemühte sich unter Zuhilfenahme etwa seines Nunzius in Deutschland, Eugenio Pacelli, des späteren Pius XII., auch bei der bolschewistischen Sowjetunion um diplomatische Beziehungen. Im vatikanischen Presseorgan Osservatore Romano war Pius XI. 1929 aus einer Audienz zitiert worden. Wenn es darum ginge, nur einige wenige Seelen zu retten, größere Übel zu verhindern, würden wir auch den Mut haben, mit dem Teufel in Person zu verhandeln. Der bedeutendste diplomatische Erfolg für die päpstliche Kurie seit Ende des Kirchenstaates war der Abschluss der Lateranverträge im Jahre 1929. Seit Januar 1923 kam es zu geheimen Treffen. Sie waren Voraussetzungen für die Aufnahme der Verhandlungen, dass der Heilige Stuhl das Ende des Kirchenstaates akzeptierte und zum anderen, dass Italien dem Vatikan die absolute Souveränität zugestand. Im Übrigen schützten die Lateranverträge genauso wenig vor Konflikten mit den italienischen Faschisten, wie später das Reichskonkordat die Kirche in Deutschland nicht vor nationalsozialistischer Verfolgung bewahrt hatte. Die im Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 von den Nazis gemachten Zugeständnisse an die katholische Kirche in Deutschland umfassten zahlreiche Einzelbestimmungen zur freien Religionsausübung. Dafür verlangte der NS-Staat die Entpolitisierung des Klerus, die Zivilehe vor der kirchlichen Trauung und einen Eid der Bischöfe vor einem Regierungsvertreter. Angesichts des von Hitler ausgeübten Terrorregimes, das weder vor Synagogen noch vor Kirchen Halt machte, bildete das Reichskonkordat zukünftig für die katholische Kirche immerhin eine Verteidigungslinie. Bei Verstößen wurde in bischöflichen Eingaben an die Reichsregierung und im Notenwechsel auch zwischen der Regierung und dem Heiligen Stuhl fortan auf das Reichskonkordat verwiesen. Das von Hitler als Prestigegewinn gefeierte Konkordat wurde mit der Zeit von den Nazis als lästige Fessel empfunden. Für Pius XII. der das Papsttum im 20. Jahrhundert zu einem seitdem nicht mehr erreichten Höhepunkt führte, war von Anfang an die Vision eines gerechten Friedens zum Richtstein für seine Lehrtätigkeit als Bischof der Weltkirche geworden. Doch den Zweiten Weltkrieg 1939 konnte auch er nicht verhindern. Aber schon im ersten Kriegswinter 1939-40 stand er mit der deutschen Militäropposition in geheimen Kontakten zum Zweck einer Beseitigung Adolf Hitlers. Nach außen hin zog sich Pius XII. Auf seine pastoralen Aufgaben zurück. Den Kriegsparteien und neutralen Staaten gegenüber übte er absolute Unparteilichkeit. Über systematische Judenermordung war der Heilige Stuhl seit dem Frühjahr 42 informiert und hatte im Gegensatz zu vielen anderen westeuropäischen Staaten die Nachrichten darüber auch als glaubwürdig eingestuft. Aber die Einwirkung der päpstlichen Nunzien auf die Rassepolitik der Nationalsozialisten blieb erfolglos. Auch auf seine Fürsprache für verfolgte Juden in Europa, etwa im Oktober 1942 oder im Juli 1943, erhielt der päpstliche Nuntius in Deutschland, Orsenigo, keine Antwort. Von einem gewissen Erfolg gekrönt war jedoch Pius XII. Persönliches Engagement zum Schutz der Juden Roms während der Besetzung der Stadt durch deutsche Truppen vom September 1943 bis Juni 1944. Nachdem Pius XII. Trotz seiner Intervention den Abtransport von 1127 Juden nach Auschwitz nicht verhindern konnte, hatte er immerhin einvernehmlich mit dem deutschen Botschafter Ernst Freier von Weizsäcker erreicht, dass es keine weiteren Deportationen in Rom geben würde. Ferner wurden Schutzbriefe für fast 200 kirchliche Einrichtungen ausgestellt, in denen von den Nazis verfolgte Italiener und darunter eben auch Juden versteckt wurden. Auch vermittelte der Vatikan seit den letzten Kriegsjahren Tausende von Pässen der argentinischen oder brasilianischen Regierung sowie des Schweizer Roten Kreuzes. Eigene Vatikanpässe gab es jedoch nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt auch Pius XII. Sorge des Aufbaus eines christlichen und demokratischen Europas. Diesem Gedanken lag die in der Weimarer Republik entstandene Idee vom christlichen Abendland zugrunde. Konrad Adenauer und Charles de Gaulle waren es, die großen Protagonisten. Und zur Neubewertung der Demokratie hatte Pius XII. Sich schon in seiner Weihnachtsansprache 1944 entschieden. Der Nachfolger von Pius XII., Papst Johannes der 23., kennzeichnete seine zahlreichen Initiativen mit dem Begriff Aggiornamento, was die Öffnung der katholischen Kirche zur Folge haben sollte, um ihren Dienst in der modernen Welt zu verbessern. Es galt, im Verhältnis zwischen Ost und West, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, statt sich gegenseitig zu verdammen. Der Vatikan kehrte zur Diplomatie zurück. Die Pilgerreise Papst Pauls VI. In das Heilige Land 1964 war in mehrererlei Hinsicht eine gewisse Wende in der Haltung des apostolischen Stuhls. Zum ersten Mal seit Ende des Kirchenstaates verließ ein Papst den Vatikan zu einer Auslandsreise außerhalb Italiens. Und zum ersten Mal besuchte nach Petrus ein Papst das Ursprungsland des Christentums. Im Übrigen bleibt aber das Urteil über die von Johannes den 23. angestoßene Ostpolitik eine zwiespältige. Auch wenn es dem Vatikan gelang, die kirchliche Hierarchie in einigen Ländern des Ostblocks aufrechtzuerhalten, indem er regierungsgenehme Bischöfe ernannte, wurden die jeweiligen Regime gestärkt und die jeweiligen Dissidenten vor Ort geschwächt. So war es Papst Johannes Paul II. Vorbehalten, eine wirkliche Wende in der päpstlichen Ostpolitik einzuleiten. Er kannte die kirchenpolitischen und religiösen Verhältnisse in Osteuropa aus eigener Anschauung. Es war zu erwarten, dass seine Ostpolitik nicht vom grünen Tisch aus gemacht werden würde. 1979 bereiste er damals sein Heimatland Polen als Papst. Der Slave auf dem Papstthron hatte die geistige und religiöse Einheit des christlichen Ost- und Westeuropa als seine ureigenste Mission beschworen. Er wusste, was es an Mut auf beiden Seiten bedurfte, dass sein Besuch in Polen überhaupt zustande kam. Kritiker der bisherigen Ostpolitik des Vatikans hatten nun erwartet, dass Johannes Paul II. Den bisher für die Politik verantwortlichen Agostino Casaroli, den Baumeister der paulinischen Ostpolitik, der bereits unter drei Päpsten gedient hatte, abberufen würde. Doch der Papst ernannte ihn zum Kardinalstaatssekretär, als Zeichen der Kontinuität und Verlässlichkeit päpstlicher Diplomatie, während er gleichzeitig in seinen Verlautbarungen und auch bei seinen Bischofsernennungen vorsichtig einen neuen, realistischen Weg einschlug. Zu den großen Leistungen der Papstdiplomatie im ausgehenden 20. Jahrhundert zählt der Beitrag Papst Johannes Pauls II. Am Untergang des Kommunismus in Europa. Der Zerfall der Sowjetunion, die Entstehung neuer Staaten in Osteuropa, das Schwinden des sowjetkommunistischen Einflusses in Afrika sowie in mittel- und südamerikanischen Staaten verschob die politischen Kräfte. Sah es zunächst so aus, als wenn die USA als einzige Weltmacht übrig geblieben war, so wurde schnell deutlich, dass Russland unter seinen Präsidenten Boris Jelzin und insbesondere dann unter Wladimir Putin sehr schnell das zuvor entstandene Vakuum ausfüllen würde. Hinzu aber kam als neuer Supermacht China. So groß der Beitrag des Papsttums an der Entwicklung zu der hier nur angedeuteten weltpolitischen Lage war, so gering erscheint heute sein Einfluss. Das Papsttum erscheint manchen gar als Anachronismus. Bei genauem Hinsehen trifft die Einschätzung jedoch nicht zu. Auch Papst Franziskus versteht es, auf seinen Auslandsreisen Millionen Gläubige zu Gottesdiensten zu versammeln. Und auch die Weltjugendtage sind Beleg für das Gegenteil. Schon Kardinalstaatssekretär Giovanni Battista Montini, der spätere Papst Paul VI., hatte das Ziel internationaler päpstlicher Diplomatie einmal folgendermaßen umrissen. Wenn die weltliche Diplomatie danach strebt, die Welt zu einigen, indem sie die Vernunft der Anwendung von Gewalt vorzieht, und die einzelnen Staaten dazu bringt, sich in harmonischer Gemeinschaft einer beständig größer werdenden internationalen Organisation zu entfalten, dann findet sie in der kirchlichen Diplomatie geradezu ein Modell. Wegen der Ideale, von denen die kirchliche Diplomatie ausgeht und auf die sie hinstrebt, nämlich der weltumspannenden, universalen Gemeinschaft aller Menschen.
Der Historiker Michael Feldkamp sprach heute bei Weltkirche aktuell über die Geschichte der päpstlichen Diplomatie. Sein Buch »Geheim und effektiv – 1000 Jahre Diplomatie der Päpste« ist 2010 im St. Ulrich Verlag erschienen und immer noch im Internetbuchhandel zu beziehen. Zu unserem nächsten Thema. Heute, am 29. September, feiert die Kirche das Erzengelfest. Und das sollte vielleicht besonders uns Deutsche interessieren, denn schließlich ist der heilige Erzengel Michael der Schutzpatron unseres Landes. Er ist aber noch mehr als das, denn Michael gilt als mächtiger Beistand im Kampf gegen Satan und als Führer der himmlischen Herrscharen. Die Älteren unter Ihnen werden sich sicherlich noch daran erinnern, dass früher nach der Heiligen Messe ein Gebet zum Erzengel gebetet wurde, das auch ein Schutzgebet für die Kirche war. Und vielleicht wäre die Kirche hierzulande gut beraten, in diesen stürmischen Zeiten dieses Gebet wieder einzuführen und sich mehr mit den Erzengeln auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall werde ich das gleich tun im Gespräch mit dem Deutschordenspriester Pater Stefan Havlik.
Viele Menschen und auch Kirchen tragen den Namen des heiligen Erzengels Michael. Dennoch ist das Wissen um ihn und seine Verehrung vielfach verloren gegangen. über seine Bedeutung im Heilsplan Gottes, aber auch im Leben des Einzelnen spreche ich heute mit Pater Stefan Havlik. Grüß Gott, Pater Stefan.
Grüß Gott.
Pater Stefan, wir haben in den vergangenen Sendungen schon über die Engel gesprochen. Heute soll es um einen ganz besonderen Engel gehen, nämlich den Erzengel Michael, den man auch den Fürsten der Engel nennt oder Engelsfürst. Warum?
Ja, da schauen wir ins Alte Testament, ins Buch Daniel. Da wird er als Fürst der Fürsten bezeichnet. Die Menschen haben ja immer die Tendenz und die Theologen ohnehin, das Himmlische in irgendeiner Weise zu sortieren und dafür verwenden sie ihre weltlichen Begriffe. Aber der Fürst weist uns ja darauf hin, dass er eine ganz starke Rolle einnimmt, dieser Erzengel Michael, aber dass es auch einen über ihm gibt, so wie es eben dem weltlichen Fürsten auch ergeht.
Was bedeutet denn sein Name Michael?
Das Interessante ist, dass der Name Michael eigentlich eine Frage ist. Wer ist wie Gott? Da heißt also einer mit einer Frage. Was soll das eigentlich bedeuten? Nun, es ist der Hinweis darauf, dass da keiner ist wie Gott. Das ist gewissermaßen eine rhetorische Frage. Keiner ist wie Gott. Und das ist sein Grundauftrag. Das ist der Grundauftrag dieses Erzengels, die Menschen immer wieder darauf hinzuweisen, bei all dem, was du dir einbildest, was du wärst, mächtig und angesehen und reich, es gibt immer den Allerhöchsten über dir. Sei dir dieser Verantwortung bewusst. Und vielleicht hat er das auch besonders den Fürsten aller Zeiten, den Mächtigen dieser Welt, immer wieder mitzugeben.
Er kommt aber auch immer dann vor, wenn es um den Kampf zwischen Gut und Böse geht, wenn es um den Kampf gegen den Teufel geht. Was ist denn seine Aufgabe dabei?
Seine Aufgabe als Fürst der himmlischen Heerscharen ist es, das Böse zu bekämpfen. Also das Böse, der Böse ist unterwegs mit all seinen Helferlein hier in dieser Welt und versucht, die Seelen der Menschen zu erreichen. Und Michaels Aufgabe seit dem Engelssturz ist es eben, diesen zu bekämpfen und die Menschen davor zu bewahren.
Heißt das im Umkehrschluss, wir kennen ja auch die Stelle, wo es heißt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dass wir Menschen in unserer Schwäche gar nicht dazu in der Lage sind, ihm zu widerstehen. Es braucht immer des himmlischen Beistandes, um ihm widerstehen zu können.
Ja, wir sind immer versucht, unser ganzes Leben lang. Wir tragen die freie Entscheidung in uns, wofür wir uns entscheiden. Aber die Angebote des Bösen, gewissermaßen der glitzernde Supermarkt, des Dunklen, der ist natürlich rund um die Uhr geöffnet und lädt uns immer ein, dort hineinzugehen und das anzunehmen. Und da braucht es ganz dringend himmlische Unterstützung und das eben ganz konkret auch in Form der Engel.
Aber warum lässt Gott sich in diesem Kampf überhaupt vertreten? Also er könnte ja auch selbst den Teufel in die Hölle hinabwerfen. Warum muss es ein Engel sein? Oder wir lesen in der Offenbarung ja auch von der Mutter Gottes, die der Schlange den Kopf zertritt. Warum sind es andere und nicht Gott selbst?
Ja, warum er das nun in seiner Allmacht tut, das wage ich als Mensch nicht zu beurteilen. Aber wir bemerken die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen hindurch, dass er immer wieder Menschen und in diesem Fall eben Engel, also geistige Wesen, in die Pflicht, in den Dienst nimmt, um dem Guten zum Sieg zu verhelfen. Wir könnten vielleicht sagen, warum lässt er den Luzifer stürzen? Nun, er lässt ihn ja stürzen von einem anderen Engel, um da eben auch klarzumachen, hier ist Gottes Wille, aber es gibt eben die Wesen, die Gott ganz und gar dienen. So wie er ja auch versucht, durch viele Menschen, Gott sei Dank in dieser Welt, sehr viel Gutes hineinzubringen.
Der heilige Erzengel Michael hat aber nicht nur eine große Bedeutung für die streitende Kirche, also für uns, die wir hier noch auf Erden leben und kämpfen, sondern auch für die Toten. Das ist ja vielleicht nicht ganz so bekannt. Welche ist denn das?
Ja, er ist eben auch ein Fürbitter am Gottesthron. Wenn wir die Hochgebete der heiligen Messe anschauen, da sind ja die Engel immer wieder auch einfügbar, dort, wo es eben um die Heiligen geht. Also er ist Teil auch dieses Himmels und wir können ihn natürlich darum bitten, dass auch er Fürsprache am Gottesthron hält, insbesondere für unsere Verstorbenen, von denen ja die Kirche lehrt, dass sie auch unseres Gebets und der heiligen Messen unbedingt bedürfen.
Die Kirche kennt einige Marienerscheinungsorte, die anerkannt wurden. Es sind gar nicht allzu viele, das wird auch oft vergessen. Gibt es denn Erscheinungen des heiligen Erzengels, die anerkannt wurden von der Kirche?
Ja, eine ganz prominente im schönen Apulien finden wir da den Berg des heiligen Michael. Seit 492, seit er da das erste Mal erschienen ist, pilgern die Menschen dorthin, ein sehr beeindruckender Ort. Und hier ist ja auch eine Kirche entstanden, sogar eine Basilika entstanden. Da hat also die Kirche gesagt, jawohl, da war er da, der Erzengel. Da hat er den Menschen Botschaften gebracht. Und es waren ja durchaus auch prominente Herrscher unseres Heimatlandes, die da hingegangen sind.
Und Päpste, also so ist ein ganz bekannter Ort. Nun hat der heilige Erzengel Michael noch eine besondere Bedeutung für uns Deutsche, denn er ist Landespatron. Und vielleicht werden viele Menschen gar nicht wissen, dass jedes EU-Land einen Landespatron hat. Und der heilige Erzengel Michael ist das eben für Deutschland. Was ist eigentlich der Gedanke hinter einem Landespatron?
Nun, was ist ein Land klassischerweise? Das sind Menschen, die üblicherweise die gleiche Sprache sprechen, die in einem Gebiet zusammenleben, die ja auch oftmals das gleiche Schicksal teilen. Und so wie Berufsgruppen zum Beispiel auch ihre eigenen Patrone haben, so gibt es eben auch die Länder, die dann sagen, wir wenden uns ganz besonders an einen Heiligen oder in diesem Fall eben an den heiligen Erzengel Michael. Das Interessante ist ja, dass viele Deutsche immer den deutschen Michel kennen in mancher Karikatur und dabei vergessen, woher das kommt, nämlich bitte sehr vom ausgewachsenen Erzengel, der eben tatsächlich der Patron unseres Landes ist. Allerdings muss man auch dazu sagen, unter einer Bedingung. Die Legende sagt, der Heinrich II. Hat ihn gebeten, Landespatron der Deutschen zu sein. Und daraufhin soll der Erzengel gesagt haben, das mache ich, wenn ihr euch meiner würdig erweist. Und das ist eine interessante Sache, dass ein Patron sagt, ja, bitte sehr, übernehme diese Aufgabe, aber ihr habt auch die Aufgabe, dann ja, euch da würdig zu erweisen, also auch euch so zu verhalten, dass ich auch gerne euer Patron bin.
Es gibt ein sehr bekanntes Gebet zum heiligen Erzengel Michael und das wurde früher nach jeder heiligen Messe gebetet. Macht so etwas aus Ihrer Sicht Sinn?
Also beten ist natürlich immer gut. Die Geschichte dieses Gebets geht ja auf das 19. Jahrhundert zurück, wo Leo der 13. als Papst innerhalb einer heiligen Messe eine Vision hatte. Und aus dieser Vision, in der er eben das Gute und das Böse auch sah, dieses Gebet aufgeschrieben und der Welt gegeben hat. Grundsätzlich, glaube ich, ist es immer gut, sich vertrauensvoll an Gott zu wenden. Manche Menschen unserer Tage haben gerade mit diesem Gebet ein wenig die Schwierigkeit, dass da nicht nur der Satan, sondern auch noch die Hölle benannt wird. Das sind Begriffe, mit denen in der Kirchengeschichte durchaus auch Fehler gemacht wurden, also den Menschen unnötig Angst gemacht wurde, keine Frage. Aber darüber zu schweigen, ist sicher auch keine Lösung. Also ich denke, wer sich in diesem Gebet zu Hause fühlt und wer daraus auch die Stärke empfangen will und das auch spüren darf, da ist es gut, wenn er es tut.
Aber warum wurde es abgeschafft? Liegt das daran, dass da die Hölle so konkret benannt wurde oder hat das noch andere Gründe?
Also mein Eindruck als kleiner Theologe ist eben, dass es im 20. Jahrhundert in den 50er, 60er und auch 70er Jahren innerhalb der Kirche die Tendenz gab zu sagen, da sprechen wir nicht mehr drüber, weil das diese Relikte sind aus einer Zeit, in der die Kirche den Menschen Angst gemacht hat, auch Angst machen wollte. Das wollte man nicht mehr. Das verstehe ich gut, diesen Ansatz. Gleichzeitig glaube ich, wenn wir gar nicht mehr darüber sprechen, bedeutet es ja leider nicht, dass es den Bösen nicht mehr gibt.
Der heilige Erzengel Michael ist jetzt auch wieder in der Kirche in den Schlagzeilen gewesen, so könnte man sagen, weil Papst Franziskus im Jahr 2013 den ganzen Vatikan, ihm geweiht hat. Wie hat er denn das begründet?
Ja, er hat es auf seine wunderbare, komprimierte Art formuliert und hat gesagt, er bittet den Erzengel, dass er eben den Satan aus dem Vatikan, aus dem Kirchenstaat hinauswirft und bitte sehr dafür sorgt, dass er auch nicht mehr hineinkommt. Papst Benedikt war auch anwesend, also zwei Päpste, ein Emeritierter und ein Amtierender, stehen da zusammen. Und das ist mir deswegen auch so wichtig, weil man daran sieht, dass der Versuch, zwischen diese beiden großen Päpste eine Grenze hineinzubringen und zu sagen, das ist der Gute und das ist der Böse, das ist der Konservative, das ist der Liberale, das ist schlicht Unsinn. Weil eben Papst Franziskus ganz klar den Bösen anspricht, auch ja sehr oft von Maria, der Gottesmutter, spricht, da sehen wir, diese beiden Päpste sind sicherlich auf einer Linie und ich finde es ein großartiges Zeichen für die Welt und auch für die Kirche. Und im Übrigen ist es ja auch eine ganz klare Warnung für alle, die da in der Kirche tätig sind, denn der Kontext ist ja, dass wir sagen, aha, selbst im Vatikan kann der Böse eindringen. Also auch wir als Priester, als Bischöfe, als Ordensleute sind immer gefragt, uns dem Einfluss des Bösen zu erwehren.
Also aber auch ein ganz klares Plädoyer, das Böse ist existent, ja, und wir müssen uns dem stellen. Ja, vielleicht noch eine abschließende Frage. Der heilige Erzengel Michael, der wird ja auch immer als Kämpfer, als Streiter dargestellt, mit einem Schwert kämpft er gegen das Böse, und das ist natürlich auch die Aufgabe für jeden Christen von uns. Wie kann man das heute in einer Welt, die so voller Hass ist, voller Gewalt, wie kann man als friedliebender Mensch, der aber trotzdem streiten und kämpfen möchte, wie kann man das tun in seiner Kirche?
Wir dürfen auf keinen Fall eine ängstliche Kirche sein. Wir dürfen uns nicht vor dieser Welt fürchten. Mit allem, was sie uns bedrohen mag, wird sie keinen Erfolg haben. Immer wenn ich erlebe, dass Kirche scheu wird, immer wenn ich erlebe, dass Kirche versucht, sich möglichst dem Weltgeist anzupassen, dann spüre ich, das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen ganz klar für unseren Glauben einstehen. Wir müssen dafür einstehen, dass die Kreuze in den Schulen hängen bleiben. Wir müssen dafür einstehen, dass man über den Glauben spricht. Wir müssen für den Schutz des Lebens am Anfang und am Ende mutig einstehen. Das sind wir im Übrigen auch denen schuldig, die uns da vorangegangen sind, die, wenn wir mal ins 20. Jahrhundert schauen, zu Tausenden in die schrecklichen Lager der Ideologien gegangen sind, weil sie von ihrem Glauben nicht lassen wollten, weil sie gesagt haben, dieser Jesus, der ist für mich eingestanden und ich lasse nicht von ihm.
Ein Plädoyer für eine mutige, für eine streitende Kirche. Vielen Dank, Pater Stefan, dass Sie wieder bei uns waren.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Ich bin Volker Niggewöhner und ich habe gerade gesprochen mit Pater Stefan Havlik. Es ging um den heiligen Erzengel Michael. Und wenn Sie das angesprochene Gebet fördern wollen, dann können Sie unentgeltlich Gebetsblätter bei Kirche in Not bestellen, und zwar unter www.kircheinnot.de. Beten Sie das Gebet doch einfach still für sich nach dem Gottesdienst oder versuchen Sie es in Ihre Gebetskreise einzubringen. Ihnen daheim noch einen gesegneten Sonntag. Ich bin Volker Niggewöhner. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Kirche in Not und Weltkirche aktuell.